Ich liebe Heldengeschichten, ganz unterschiedlicher Art. Tony Horowitz, der Autor, schrieb über James Cook, den größten Entdecker überhaupt. Hammerbuch, fett zu empfehlen. Oder auch so eine Heldengeschichte, Jeder Moment ist Ewigkeit. Eine Fotojournalistin, die gefangen, also als Geisel genommen wurde und dann trotzdem weiter fotografiert hat, ihrem Auftrag treu blieb und ihrer Sehnsucht und einfach weitergemacht hat, trotz dieser ganzen schrecklichen Erfahrungen. Fiktion, Freiheit für Peggy Brown, der Autor ist der Meyerhöfer, himself, ist eine Story, auch Heldengeschichte, abgestürzt und dann wieder hochgekommen. Mein Gast jetzt bei Superform. Da könnte man auch so eine Heldengeschichte schreiben und ich liebe es. Ich wiederhole mich, macht aber nichts. Ich liebe Heldengeschichten, wo Leute anfangen, ihren Weg zu gehen und auf dem Weg abstürzen, aber dann nicht unten liegen bleiben, sondern wieder wie Phönix aus der Asche nach oben gezogen werden, zurück in ihren Auftrag oder in ihre Vision, aber trotzdem verändert sind. Das ist die Geschichte, die jetzt kommt und ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
Der Podcast mit Thomas Meyer.
Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
Was weiß ich.
Studiert noch Medizin.
Ja.
Leidet.
Ich hatte im Bett, hatte eigentlich einen Hund draufgeschlagen.
Egal wie abgedreht das war.
Ich habe einen Artikel gelesen von dir über dich und da stand ein für mich sehr, wie soll ich sagen, wunderbarer Satz drin.
Okay.
Den wird wahrscheinlich der eine oder andere überfliegen, aber mich hat es sehr bewegt. Da sagt deine Frau, lieber auf 60 Quadratmeter zur Miete mit den beiden Söhnen und Alfons als ohne ihn. Dachte ich, was ist das für eine Frau? Zwei Sätze vorher stand, ihr hattet ein Lebensstil mit Ferrari, Wohnung, Boot auf Mallorca und dann kam die Steuerschuld. Und dann sagt die Frau nicht das, was so heute gang und gäbe ist, nämlich, ja gut, tschüss, ich suche mal den nächsten Reichen oder so, sondern ich bleibe bei meiner Familie.
Ja. Sie ist ein absolutes Geschenk, für das ich auch habe ein bisschen kämpfen müssen. Ich will es dir gerne kurz erzählen. 1976 sitze ich im Schulungsraum bei Karstadt, weil ich habe meine Lehre dort begonnen. Damals war es noch so, die Eltern sind mitgekommen. Meine Mama saß neben mir, weil mein Papa war ja zu dem Zeitpunkt verstorben. Und da haben sich so 20, 30 Azubis angesammelt. Die Tür geht auf und da kommt eine Prinzessin rein. Da habe ich gewusst. Meine.
Du oder keine?
Hat sie aber nicht so richtig sehen wollen. Hat ein paar Jährchen gedauert und später haben wir uns dann wieder getroffen und seitdem sind wir, glaube ich, sagen zu dürfen, ein echtes Winning-Team, ein unzertrennliches Paar und mittlerweile bin ich in diesem Jahr 35 Jahre verheiratet. Und in unserer Beziehung ist es tatsächlich so, gute Zeiten, schlechte Zeiten und die haben wir erlebt. Und wenn meine Frau das in dem Artikel so gesagt hat, dann hat sie das erstens sehr ernst und sehr, sehr ehrlich gemeint. Also mein Leben ist ja recht volatil, aber ich habe eine Konstante in meinem Leben oder mehrere. Also auf der menschlichen Ebene mit Menschen ist meine Frau meine Konstante und meine beiden Jungs natürlich auch. Da kann ich immer drauf zählen. Blind. Egal, welche guten Dinge ich anstelle oder egal, welchen Bockmist ich manchmal so baue.
Lass uns mal über den Bockmist sprechen.
Gerne.
Das war nämlich vor dem Zitat und das war sehr interessant. Wie kam es dazu, dass du, sag ich mal ganz blatt, Ferrari, Boot auf Mallorca. Ich meine, das ist Jetset, oder?
Ja.
Wie kamst du dazu?
Ich komme aus einer großen Familie. Ich habe 6 Geschwister und alles ganz normale Leute. Friseuse, Fliesenleger, Kindergärtnerin, all so normale Sachen. Und ich habe ja auch eine ganz normale Ausbildung gemacht, aber ich habe immer für mich so einen inneren Drang gespürt, dass ich Unternehmer werden will. Nicht, weil ich der reichste Mensch aus dem Ruhrgebiet werden wollte, sondern einfach aus der Tatsache heraus, ich lasse mir nicht so gerne in die Suppe quasseln. Ich möchte gerne selber
Dinge tun, und
selber entwickeln, eigener Herr sein. Ja, hat ein bisschen gedauert und tatsächlich habe ich dann mein erstes Unternehmen dann auch Anfang der 90er Jahre gegründet und das hat sich in der Branche, die sich entwickelt hat, schnell entwickelt.
Was war das für ein Unternehmen?
Ich mache mittlerweile ja wieder das Gleiche, ne? Callcenter, das heißt, wir machen Service für für unterschiedliche Unternehmen, für Banken, für Versicherungen, für Vertriebsunternehmen, aber auch zum Teil für staatliche Einrichtungen. Also wir machen da einen sehr seriösen und soliden Job. Und in dem Zusammenhang war die 1997 die Situation so, wir haben mittlerweile 40 Millionen Umsatz gemacht, 500 Mitarbeiter.
Oh.
Ja, ja.
Das innerhalb welcher Zeit?
7 Jahre.
Das ist ein Anstieg.
Ja. Ich habe ja gedacht, das wäre meiner unternehmerischen Genialität geschuldet. Bin nachher zu einer anderen Erkenntnis gekommen. Aber das war so die Meinung. Und ich habe dann wohl überlegt, mein Unternehmen tatsächlich verkauft, mit dem Hintergrund der Unternehmenssicherung. Weil manche Dinge entwickeln sich manchmal ein bisschen verrückt, manchmal crazy. Und ich habe deswegen mein Unternehmen an den damaligen Weltmarktführer verkauft und habe dafür richtig viele Millionen gekriegt. Und die habe ich genommen und habe zum Teil damit auch einen etwas exzentrischen Lebensstil finanziert. Dazu gehörten eben die Dinge, die du aufgezählt hast. Tja, wir haben es einfach mal eine Zeit lang richtig krachen lassen. Ne? Zwar im Verhältnis der Dinge, so wie sie da waren, aber es war schon ausgedehnt.
Und dann kam der Crash? Oder wie kam der?
Also der Crash kam nicht auf einmal, sondern der Crash war eine Entwicklung. Und da haben mehrere unterschiedliche Dinge reingespielt. Das eine ist, ich bin nicht mit Geld groß geworden. Mein Papa war, wie man im Ruhrpott sagt, auf dem Pütt. Ein sehr einfacher Mann, ein herzensgebildeter Mann, aber wir haben nie Vermögen gehabt.
War das der Fliesenleger?
Nee, mein Papa war Schreiner, hat Schreiner gelernt und war dann nachher auf dem Pütt und hat tatsächlich noch mit dem Presslufthammer Kohle im Stollen abgebaut.
Ach, siehst du, ich kenne mich nicht aus, auf dem Pütt, alles klar, jetzt auf dem Pütt heißt dann...
Ja, Pütt ist so der Begriff früher für die Zechen gewesen. Ne? Ah, okay. Und davon hatten wir im Ruhrgebiet eine ganze Menge. Alleine ja. In Bochum 60.000 Menschen, die im Bergbau gearbeitet haben. Ja, mein Papa ist früh gestorben und von daher war ich auf die Situation, auf einmal reich zu sein, nicht trainiert. Ja, und da macht man Fehler. Ein Fehler, ich habe, wie gesagt, wir haben gut gelebt. Ich habe in Unternehmen investiert, weil ich dachte, ich bin ja begnadet und kann nicht nur mein Business,
anders auch,
kenne mich aus. Dafür sind ein paar Pleite gegangen. Ich bin einem Betrüger auf den Leim gegangen, das hat mich viel Geld gekostet. Und es hat einen langen, langen Rechtsstreit gegeben im Finanzamt, die anderer Meinung über den Deal waren als ich. 10 Jahre später hat der Bundesgerichtshof in dem gleichen Fall zwar für mich entschieden, aber da war dann die Geschichte bereits rum und ich habe von den vielen Millionen, die ich bekommen habe, nicht nur nichts überbehalten, sondern reichlich noch viel verloren. Also wenn du es mal mit einem Bild sagen willst, wir waren mal finanziell auf dem Berg und ich bin nicht ins Tal runter, sondern ich habe im tiefen Krater gestanden.
Wie geht es einem da?
Ja, vielleicht hast du ja auch schon mal solche Herausforderungen in deinem Leben gehabt oder kennst jemand, der solche Herausforderungen hat?
Ich kenne andere Herausforderungen persönlicher Art, aber wenn ich mir das vorstelle, man hat ja einen bestimmten Lebensstil. Klar war es dann, wie du sagst, in deiner Jugend anders, in deiner Kindheit, aber das Problem ist ja, man gewöhnt sich sofort daran. Da stehst du ja. Da oben und dann verschmirgelst dich und du hast den freien Fall, wie du sagst, ist nicht nur auf dem Boden, sondern... In den Mittelpunkt der Erde. Das war die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Du warst ja wahrscheinlich known as, also der Mann, der das geschafft hat.
Ja.
In den Augen der anderen.
Ja, das ist richtig, ne?
Und dann gucken die zu, wie der Alfons den freien Fall hinlegt.
Naja, die gucken ja nicht nur zu. Es gibt welche Leute, die trauern ein bisschen mit. Es gibt andere, die freuen sich. Die begrüßen das, weil wenn du so Entwicklungsphasen siehst, zuerst wirst du ja belächelt, was der da macht, klappt sowieso nicht. Später wirst du ein bisschen beneidet und irgendwann ist dann die Situation da, wo du sagen musst, okay, was lerne ich daraus? Also mein Selbstbewusstsein war schlichtweg zerstört, war echt zerstört, weil ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Aber wenn du aus einer Situation, wo Geld wirklich echt keine Rolle gespielt hast, nachher in einem Zeitversatz Angst hast, zum Briefkasten zu gehen, weil es könnte ein gelber Umschlag drin sein. Gelbe Umschläge bringen nichts Gutes mit sich. Da sind Pfändungsbescheide drin, also nur übles Zeug. Wenn du die Angst hast, nicht mehr zum Briefkasten gehen zu können, weil du nicht weißt, was da passiert, dann kannst du dir vorstellen, wie man sich dann fühlt. Also ich will gar nicht das Thema Burnout strapazieren oder so, aber ich habe wirklich Zeiten gehabt, wo ich eigentlich hätte aufstehen müssen, ich bin nicht aus dem Bett gekommen. Ich habe mich nochmal rumgedreht und habe gedacht, gleich und gleich und gleich. Das war echt, eine echte Bodenlandung. Ne? Und ich bin da rausgekommen, weil ein guter alter Freund, mein Freund Rüdiger, mich angerufen hat, der in der gleichen Branche tätig war und sagte, ich kriege so ein bisschen deine aktuelle Situation mit. Mensch, hast du nicht Lust? Willst du nicht bei mir im Laden anfangen? Wir machen zusammen was Cooles. Und da waren so die ersten Aspekte, wo ich gesehen habe, guck mal, es gibt tatsächlich immer noch Menschen, die an dich glauben und die mit dir was anstellen wollen. Aber um es mal mit einem anderen Bild zu sagen, als wir in der finanziell sehr ausgestatteten Situation waren, wenn wir eine Party gemacht haben, dann war kein Jumbojet groß genug, um alle Fenster reinzukriegen. Und als es dann den Berg runtergegangen ist, als wir wirklich am Ende waren und mit ein paar Leuten eine nette Zeit verbringen wollen, Telefonzelle hat gereicht, kann ich dir sagen. Vielleicht beschreibt das ganz gut, wie man in so einer Situation oder wie ich in der Situation mich gefühlt habe oder wie ich in der Situation habe agieren müssen.
Und wie viele Jahren war das?
Das war ziemlich genau kurz vor Weihnachten 2007.
Das sind 13 Jahre.
Ja, gar nicht so lange. Nö. Und wenn du dann, bei mir war es so, Weihnachten, kurz vor Weihnachten, wussten wir wirklich nicht, wie es weitergeht. Und da ist meine ältere Schwester, meine liebe Schwester Irmgard gekommen und hat gesagt, Alfons, hier hast du einen Huni, geh mal nach Aldi einkaufen, damit ihr irgendwann über Weihnachten kommt. Dann weißt du, dass du finanziell am Boden angekommen bist, ne?
Und in so einer Situation sagt deine Frau das mit den 60 Quadratmetern wahrscheinlich, oder?
Hauptsache, genau.
Hauptsache ich habe meinen Mann, genau. Meine beiden Söhne und mich.
Genau.
Wie kam der Turnaround?
Zum einen ist es so, dass solche Dinge in aller Regel ja nicht ad hoc passieren und du kommst auch genauso wenig ad hoc wieder raus. Mhm. Für mich gibt es da im Prinzip zwei Handlungsstränge. Der eine war mein Freund Rüdiger, der mir die Möglichkeit gegeben hat, wieder aktiv zu werden. Mhm. Damit habe ich zwar nicht meine ganzen finanziellen Sorgen von einem Tag auf den anderen wieder reparieren können, aber es war so ein bisschen Perspektive am Himmel. Und Himmel ist eine gute Anmoderation für das zweite Thema. Ich habe dann meinen Glauben mal wieder rausgekramt, wenn ich es so flapsig
nennen darf. Ne? Ja. Okay, du hast deinen Glauben rausgekramt. Das heißt, da war früher mal was.
Ich bin katholisch groß geworden, ne? Und habe die übliche katholische Karriere hinter mich gebracht. Ne? Ich bin Messdiener gewesen und habe also da sehr stark mich zum Teil auch engagiert, auch finanziell engagiert. Aber irgendwann habe ich gedacht, weißt du, ich sehe so eine Diskrepanz zwischen dem lieben Gott und seinem Bodenpersonal. Und bin dann aus der katholischen Kirche ausgetreten und habe dann festgestellt, irgendwas fehlt mir. Und habe dann den Pastor der Gemeinde angerufen, der zufälligerweise den schönen Namen Bischof hat. Ich habe mit ihm gesprochen und gesagt, Mensch, Herr Bischof, ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber wollen Sie mich zurückhaben, weil mir fehlt sowas. Ne? Er sagt, kein Problem. Auch deswegen nicht, weil auch wenn ich nicht in der Kirche war, ich habe reichlich Kirchenprojekte unterstützt, auch finanziell. Ne? Sagt, ich schreibe einen Brief an den Bischof, das wird schon gehen.
Ist das so kompliziert?
Ja, ja. Und da gibt's dann, ich weiß nicht genau, wie es genau nachher geht, aber da gibt's Leute, die gucken da drauf und sagen, wollen wir den wieder zurücknehmen? Und das wollte die katholische Kirche dann auch. Und dann bin ich zunächst wieder in die katholische Kirche zurückgegangen. Bin dann aber nach ein paar Jahren nochmal ausgetreten, weil meine Leere, die ich in mir gespürt habe, die wird ja nicht durch die Kirche aufgefangen, sondern durch den Glauben und durch meinen Boss im Himmel. Und die Diskrepanz war ja immer noch da. Und deswegen bin ich dann tatsächlich noch ein zweites Mal aus der Kirche ausgetreten, habe aber langsam zurückgefunden zu einer etwas anderen Ordnung, die helfen und eingreifen kann.
Welche?
Ja, zu Jesus.
Wie ging das? Das interessiert mich natürlich. Ist das falsch? Lebemann?
Ach, kann man schon sagen. Ja. Kann man schon sagen.
Wie du zum Glauben gefunden hast. Mhm. Also sagen wir so, das ist immer so ein stereotyper Ausdruck. Aber wie ging die Leere weg? Du sprachst ja gerade von Leere. Mhm. Du bist rein, weil du hast gecheckt, da ist was, das möchte ich füllen. Und dann warst du wieder in der katholischen Kirche und es wurde trotzdem nicht gefüllt. Wie wurde diese Leere?
Ja, Also vielleicht kennst du ja auch das Gleichnis aus der Bibel oder vielleicht auch deine Zuhörer oder Zuschauer vom verlorenen Sohn. Die eine Parallele ist, der verlorene Sohn hat sich abgewendet von seinem Vater, von seiner Familie, hat einen Berg an Geld mitgenommen und hat es ein bisschen krachen lassen. Das ist die Parallele. Und so ist es mir auch gegangen. Und ich habe dann für mich erkannt, dass ich an einem Punkt bin, wo es einfach nicht weitergeht. Und ich habe angefangen zu beten. Ich sagte, lieber Gott, die Situation, in der ich bin, die habe ich alleine verantwortet. Nicht du hast mich in die Situation gestellt, sondern ich habe alleine verantwortet, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Aber ich komme alleine nicht raus. Ich schaff's nicht. Ich habe keine Idee, ich habe keine Fantasie. Mir fehlt jede Vorstellung, wie ich jemals wieder aus diesem tiefen Loch rauskommen sollte. Aber wenn du meinst, lieber Gott, ich habe eine zweite Chance verdient, dann gibst du mir doch. Ich möchte dich darum bitten. Also, ich bin tatsächlich auf die Knie gegangen, rein physisch auf die Knie und habe gebetet. Und dann hat es nicht am Himmel gebraust und auf einmal gucke ich auf mein Konto, alles war gut, aber es hat so Impulse und Signale gegeben. Dass mein Freund Rüdiger mich angerufen hat, war, glaube ich, kein Zufall.
Wie hat deine Frau darauf reagiert, auf ihren Mann, der jetzt auf einmal kniend am Bett sitzt? Hast du ihr überhaupt davon erzählt? Oder hast du erst mal gedacht, das probiere ich von mir aus, mal schauen, was passiert? Oder?
Da bin ich mir offen gestanden gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe es schon mit mir selber ausgemacht.
Aha. Und kein Brausen?
Nö.
Und kein Knall und die roten Zahlen wurden wie auch immer schwarz?
Nö, aber ich habe für mich gespürt, oder geglaubt, dass ich die zweite Chance kriege. Und so war es dann ja auch, ne? Mit der Tätigkeit bei meinem Freund, mit Dingen, die sich dann positiv entwickelt haben, mit positiven Gesprächen beim Finanzamt. Ich habe eine Stundung bekommen, ich habe mit Gläubigern geredet. Und so gab es immer mehr Licht am Ende des Tunnels. Und das Licht war glücklicherweise nicht die entgegenkommende Lok, sondern war tatsächlich das Licht, was da hinten reingeschienen hat, ne?
Was hat das, wie hat dein Glaube sich dann manifestiert? Zu erleben, das ist ja so oft, man ist in einer Notsituation, das Flugzeug trudelt und man packt Stoßgebet an Stoßgebet und kommt man unten an, ist alles wieder wie vorher. Bei dir ist es offensichtlich so, dass du aus dem tiefen Krater, von dem du vorher sprachst, rauskamst.
Ja.
Und der Glaube ist immer noch da.
Ja. Naja, ich bin ein treuer Mensch. Und ich habe ja für mich einen Erkenntnisprozess gehabt. Der Erkenntnisprozess war, all das, was vorher so positiv gelaufen ist über viele Jahre, hat damit zu tun, ja, ich habe fleißig gearbeitet, ja, ich habe die richtigen Dinge getan, aber ich glaube, es waren Geschenke vom Himmel. Es war tatsächlich Geschenk vom Himmel. Und dieses Geschenk, deswegen die Analogie zum verlorenen Sohn, das habe ich weggemacht. Ich habe es beseitigt. Und habe dann angefangen zu beten und so langsam kam die positive Entwicklung. Und wenn das nicht Lehre genug ist, zu sehen, wo die eigentliche Stärke ist, nämlich nicht meine Arbeitskraft oder mein Selbstvertrauen, wenn ich das nicht begreife, na dann habe ich nicht nur glaubenstechnisch was verkehrt gemacht, sondern auch einfach logisch verkehrt. Und wenn es mir einmal passiert ist, keine zweimal. Seitdem ist der Glaube und die Kirche ein wesentlicher Bestandteil in meinem tatsächlichen aktuellen Leben. Ne?
In diesem Gleichnis, das du ansprachst, da ist ja einmal diese Analogie mit dem Geld und krachen lassen. Und die andere wäre die Frage, im Gleichnis wird es so genial beschrieben, dass Gott dasteht, dass der Vater da, der ja Gott ist, dasteht und auf seinen verlorenen Sohn wartet.
Ja.
Und die Hände ausgebreitet hat und ihn in Empfang nimmt, obwohl er aussieht wie Sau und verschmutzt ist und der Sohn schämt sich ohne Ende. Trifft das auch auf dich zu, dass du, wenn ja, wie hast du das erlebt, in die Arme Gottes zu fallen, obwohl du noch das krachende Gewand anhattest, das Krachergewand?
Ja, zu 100% genauso. Weil die ausgebreiteten Arme, die habe ich ja gespürt. Der Mantel und der Ring, den in der Bibel der Sohn bekommen hat, habe ich auch bekommen. Ich habe eine neue Chance bekommen. Ich habe eine Chance bekommen, Unternehmen zu gründen. Ich habe eine Chance bekommen, Dinge zu tun. Ich habe eine Chance bekommen, Finanzen zur Verfügung gestellt zu bekommen, mit der ich meine Schulden und dergleichen begleichen konnte. Der Mantel und der Ring ist für mich gewesen, die Möglichkeit, wieder ins Geschäftsleben einzutreten und Business zu machen. Also hundertprozentige Parallele.
Und dann interessiert mich es doch, wie, das betrifft jetzt dich, kamst du auch mit anderen ins Gespräch über deinen Glauben? Dass, oder, das fragten die dich, wie ist denn das passiert jetzt? Oder,
Also meine Frau und ich, wir sind ja beide sehr gläubig und wir beide gehen seit ein paar Jahren zu einer freikirchlichen jungen Gemeinde mit ganz, ganz großer Freude mit der Kirche im Pott. Wir teilen diese Leidenschaft und die Liebe für Gott. Mhm. Da haben wir komplette Übereinstimmung. Und ich sehe etwas, was mir große Freude macht. Viele Menschen, die gläubig sind, reden über ihren Glauben nicht. Aber wenn man selber anfängt zu reden, dann kommt man in Dialog. Wir hatten eine Steuerprüfung. Ich habe mit dem Steuerprüfer über unsere Gesinnung geredet, darüber, dass wir versuchen, immer auch den menschlichen Kontext zu sehen. Was sagt der zu mir? Finde ich gut. Bin ich dabei. Ich habe Vorstände von großen Unternehmen da und ich mache das jetzt nicht so künstlich und sage, und übrigens, bevor wir anfangen, Business zu machen, muss ich Ihnen mal sagen, dass ich Christ bin. Das nicht. Aber es ergeben sich Situationen, wenn man über Werte, wenn man über Philosophien redet, dann kommt man darauf zu sprechen. Und ich habe so viele Menschen, wo man nach außen sagen würde, ey, kalter Manager, kühler Geschäftsmann, so viel Feedback bekommen, dass genau diese Menschen mir sagen, finde ich gut. Ich rede nicht so drüber, aber ich erkenne genauso an wie du und ich bin auch ein gläubiger Mensch und tut unheimlich gut und macht richtig viel Freude, ne? So ein bisschen so ein kleiner Botschafter im kleinen Land zu sein.
Mein, dein Leben spricht ja dafür, da du beides kennst. Wirst du darauf angesprochen, auf Absturz und dann wieder Aufstieg?
Ab und zu schon, weil in meiner Branche, ich glaube, ich bin derjenige, der in dieser Branche jetzt am längsten aktiv ist, da gibt es natürlich schon Leute, die sagen, ey, musste das sein? Warum ist das so passiert? Aber ich mache ja, wie du gesehen hast an dem Artikel, den du gerade zitiert hast, ich mache ja aus meiner Lebensstory keinen Hehl, weil das ist ein Teil meiner Persönlichkeit und da gehört dazu eben genau dieses wechselhafte Leben und ich möchte auch keinen Tag davon missen, ne?
In dem Artikel gibt es noch einen interessanten Satz, also neben dem, was wir gerade gesprochen haben. Du hast ein Tattoo.
Ja.
Wo?
Ich habe mittlerweile mehrere, habe mich ein bisschen anstecken lassen von meinem Sohn. Und
Tribal?
Nee, glücklicherweise nicht. Ich habe mehrere Tattoos, die in aller Regel aber auch ein bisschen christlichen Content haben.
Mein erstes, Psalm 23 steht da in dem Artikel.
Jawohl.
Wo ist das?
Das Tattoo? Also ich habe angefangen mit einem Tattoo hier oben, mit der Jesus-Statue in Brasilien. Die finde ich einfach schön anzuschauen und transportiert ja auch eine Botschaft. Und das zweite war der Psalm 23, weil den finde ich einfach ziemlich genial, weil du bist ja Christ, du kennst den ja, da ist ja ein ganzer Teil meiner Story und meiner Dinge abgebildet. Ne?
Du hast den durchbuchstabiert wahrscheinlich, ja, mit dem finsteren Tal, aber auch mit den Höhen, von dem im Psalm 23 gesprochen wird. Ja.
Genau das. Und was ich auch an dem Psalm liebe, ist, in der christlichen Szene ist es ja durchaus so, dass Unternehmer keinen leichten Stand haben, weil anscheinend viele Menschen nicht verbinden können, dass man erfolgreich ist, dass man Unternehmen hat und trotzdem Christ sein kann, mit christlichen Werten. Das scheinen viele Menschen so nicht begreifen zu können. Ich glaube, man kann das und versuche auch regelmäßig jeden Tag den Beweis dafür anzutreten. Aber da steht auch drin, ich gieße deinen Becher bis zum Überfließen ein. Und das ist für mich eine genaue Legitimation dafür. Denn nur wenn es mir gut geht, kann ich meine Mittel und Möglichkeiten einsetzen, um anderen damit Gutes zu tun. Wenn ich selber am Hungertuch nage, dann kann ich kein Projekt unterstützen. Ich kann niemandem einen Job geben, der ansonsten keinen Job kriegt. Darum muss das in einem Einklang sein. Und dieser Vers und der Vers, ich salbe dein Haupt mit Öl, das bringt es für mich unheimlich gut zum Ausdruck. Und darum liebe ich den Psalm 23 von der ersten bis zur letzten Zeile.
Wo steht der? Wo befindet sich der in deinem Körper?
Da. Also ich hab nur den rechten Oberarm.
Ach. Tätowiert. Ich bin ja fast geneigt dazu, dich zu bitten, zieh doch mal deine Jacke aus, ne? Aber lass mal. Vielen Dank, Alfons.
Ja, gerne. Für
die Geschichte. Sieben Jahre Aufbauarbeit. Mhm. 13 Jahre, 2007, 13 Jahre Aufbauarbeit wieder. Wenn du dein Leben heute so siehst, dann gehören ja Höhen und Tiefen da mit rein und sind nicht auszuradieren.
Das wird auch in Zukunft immer so sein. Ich hoffe nur, dass die Ausschläge nicht mehr so extrem sind wie früher. Dass sich ein Leben bewegt, ist, glaube ich, ganz, ganz natürlich. Ne? Und auch in der Bibel steht ja nirgendwo, ihr habt immer nur eitel Sonnenschein.
Das ist so.
Ja.
Genau. Ich würde gerne meine vier Schlussfragen an dich stellen.
Gerne.
Und da ist natürlich die Buchfrage an Nummer 1. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Also in einem frommen YouTube-Kanal könnte natürlich eine einfache Antwort die Bibel sein.
Ja, aber da bin ich nicht mehr zufrieden.
Da bist du nicht mehr zufrieden.
Nein.
Ich hätte ein zweites Buch für dich im Angebot.
Ja, dann lass mal hören.
Den Autor kennst du sicherlich, Paulo Coelho.
Ja.
Und mich hat besonders fasziniert das Buch vom Alchemisten.
Ah, okay.
Da geht es um einen jungen andalusischen Hirten, der mehrfach träumt, dass am Fuße der Pyramiden in Ägypten ein großer Schatz liegt, den er sich doch bitte besorgen soll. Und er ringt mit sich und überlegt sich, ob das was für ihn wäre. Und er trifft tatsächlich die Entscheidung und macht sich auf den Weg. Und siehe da, auf der langen Reise, die er dort hat, erlebt er sehr viel. Er wird reich, er wird auch wieder arm, er gerät in einen Wüstenkrieg. Also das Buch ist sehr schön geschrieben, wie ein Märchen, man kann es so runterlesen. Mhm. Und irgendwann, nach einer langen Zeit, sitzt er wieder genau unter dem Baum, an dem er losgezogen ist. Und geht sein Leben nochmal so durch und stellt fest, dass die Suche nach dem Schatz ihn eigentlich nicht glücklich gemacht hat. Erfahrener gemacht hat, aber nicht glücklich gemacht hat. Und er hat für sich einen Erkenntnisprozess, wo er feststellt und sagt, das, was ich eigentlich gesucht habe, ist ein Schatz. Aber der Schatz ist die Liebe. Und das ist die Erkenntnis, die er daraus gezogen hat. Ja, tipptopp.
Das ist es.
Ne? Genau.
Und das hast du mehrmals gelesen. Mhm. Sehr gutes Buch.
Weil für mich ist es auch wieder so ein bisschen so eine Parallele mit dem eigenen Leben, wo ich sage, welchen Dingen ich eine Zeit lang hinterher gejagt bin und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die letztendlich dann nachher wo münden, wo man sagt, weißt du, das ist alles eigentlich nicht entscheidend. Ne? Entscheidend ist, da zu sein, wo du jetzt bist, das Leben zu haben, was du jetzt hast und darauf zu gucken, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das ist eben sind keine materiellen Geschichten und es ist auch kein Ruhm, es ist auch keine Anerkennung, sondern es ist wirklich zu sagen, hier bin ich, hier lebe ich und ich habe meinen Glauben und ich weiß, was für mich wichtig ist, nämlich meine Verbindung zum lieben Gott.
Zweite Frage.
Gerne.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren?
Darf ich es gerade raus sagen?
Ja klar, ich bitte darum.
Zu Schleimerattacken.
Oh, das habe ich noch nie gehört. Mach mal ein paar Beispiele.
Ja, ich habe vorhin die kleine Analogie gemacht mit Partys.
Ja.
Dann, wenn du eine Person bist, mit der man gerne zusammen ist, weil die ist großzügig, die hat finanzielle Möglichkeiten, dann geht es richtig ab. Und wenn man dann sieht, das bröckelt ja, in dem Dunstkreis kannst du dich nicht mitsonnen, dann wird es relativ einfach und da, glaube ich, kann ich mittlerweile ganz gut unterscheiden, wer meint es ehrlich, wer hat Interesse an mir als Mensch und als Person. Und da kann ich ganz gut unterscheiden. Und deswegen, sorry für diese kleine Formulierung. Ich glaube, Schleimerattacken.
Ach, das ist doch völlig harmlos.
Okay.
Du wurdest ja, sagen wir mal, Du durftest ja wieder hochkommen aus dem Marianengraben.
Ja.
Kamen die wieder zurück, die Schleimer?
Zum Teil schon.
Führtest du da Gespräche oder hast du einfach nur gesagt, nö, lade ich nicht mal ein, nö, mit dem will ich nichts zu tun haben? Oder hast du dir auch die Zeit genommen zu sagen, pass mal auf, du oder ihr?
Ganz begrenzt. Hm. Ganz ehrlich, ganz begrenzt, weil
verteilte Zeit.
Ja, die Kraft und die Mühe war es mir einfach nicht wert. Ich habe tatsächlich eins gemacht, ich habe sortiert. Kann man ja heute, du kennst die sozialen Medien ja auch, du kannst ja sagen, da nehme ich den Like mal weg.
Ciao, Bello.
Ciao, Bello. Und da bin ich auch durchaus dem einen oder anderen Gespräch aus dem Weg gegangen, weil ich es einfach gar nicht wollte.
Ja, in solchen Phasen erkennt man, wer sind Freunde und wer sind nur Mitesser.
Ja. Also. Genau.
Dritte Frage.
Gerne.
Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten 5 Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Da bin ich jetzt gespannt.
Ja. Darf ich ein kleines bisschen ausholen? Wird auch nicht ewig lange.
Ja, ja.
Also wir sind seit 5 Jahren jetzt recht aktiv in der Kirche in Pott. Die habe ich kennengelernt über eine Dame, die ich mal bei einem christlichen Unternehmerkreis getroffen habe. Und die berichtete mir von dieser Gemeinde. Ich sage, was ist denn da so besonders, ne? Ja, sagt sie, du musst dir das mal so vorstellen. Die haben keine eigene Kirche, die haben keinen eigenen Kirchenturm. Die machen ihre Gottesdienste im Kino. Und das geht da ein bisschen wild und crazy zu. Ich dachte, ja, finde ich irgendwie mal so interessant, dass ich es mir ganz gerne anschauen möchte. Weil, wie gesagt, ich komme ja eigentlich aus dem landeskirchlichen Kontext. Und meine Frau und ich sind dann tatsächlich mal einen Sonntagmorgen nach Bochum gefahren, in den Hauptbahnhof. Dieses Kino war mitten im Hauptbahnhof. Und das war eine Begegnung der dritten Art. Ne? Viele junge Menschen, gut aussehende Menschen, freundliche Menschen, höfliche Menschen. Und dann predigt der Pastor. Und ich habe das Gefühl, da sind wahrscheinlich 200 Leute, aber der meint nur mich. Was wollen die anderen 199? Hier ist meine Predigt. Es war ein unheimlich starkes Erlebnis. Und seitdem sind wir auch regelmäßig da. Und diese Gemeinde ist halt eben so, dass sie dich nicht am Sonntag mit einer Predigt beglückt, sondern dass du tatsächlich auch intensiv Dinge miterleben und lernen kannst. In Kleingruppen, ich würde es mal so sagen, fast wie ein Lehrgang. Ne? Und in diesem Zusammenhang habe ich mal die stille Stunde kennengelernt.
Stille Stunde?
Stille Stunde, stille Zeit. Also ich habe mir eine Gewohnheit gebaut, weil danach hast du ja gefragt. Bevor ich in den beruflichen, hektischen Alltag starte, setze ich mich morgens hin, nehme mir ein Pöttchen Kaffee dabei, mach mir eine Kerze an und mach die ersten 5 Minuten gar nichts. Ich mach gar nichts.
Du setzt dich auf den Stuhl,
ja.
Sessel und...
Und ich versuche nicht mal zu denken. Ist ein bisschen schwierig, weil das Gedankenkarussell ist ja immer unterwegs.
Geht los, ja.
Genau. Und danach nehme ich mir dann mein iPad und rufe eine Bibel-App auf und kümmere mich um unterschiedliche Lesepläne. Aktuell lese ich das Johannesevangelium. Da sind also Bibelstellen drin, die werden interpretiert. Und damit kann man sich sehr schön auseinandersetzen. Also das ist so meine erste Connectivity zum Himmel am frühen Morgen. Dann gehe ich aus dem Haus. Ich habe den schönen Vorteil, ich laufe 5 Minuten von zu Hause zum Büro.
Ach, das ist gut.
Tipptopp. Das Büro, muss man sich vorstellen, ist im ehemaligen Kaufhaus. Ist ein großes Gebäude und wir haben da so ungefähr 1000 Quadratmeter drin. Und bevor ich ins Gebäude gehe, umkreise ich einmal das Gebäude. Und bei dieser Umkreisung bete ich.
Für
die Firma als erstes. Dass es uns gut geht, dass wir gute Auftraggeber haben, dass wir richtig viel Geld verdienen, weil wir damit ja wieder Dinge tun können. So der erste Kreis. Der zweite Kreis für meine Mitarbeiter. Dass sie von schlimmen Sorgen und Nöten verschont sein möchten. Dass sie, die sich auf der Suche befinden, ihre Ziele finden. Und ich bete auch für unsere Auftraggeber. Mit diesem Gedanken bin ich positiv in den Tag gestartet, dann setze ich mich ins Büro, hole mir ein lecker Latte Macchiato und dann kann ich langsam anfangen zu arbeiten. Und diese insgesamt zusammengerechnet wahrscheinlich 20 Minuten, die prägen meinen Tag und die prägen tatsächlich auch mein Leben, weil ich nicht so wie früher getrieben von Meeting zu Meeting flitze, morgens schon mit den ersten 5 WhatsApp-Nachrichten anfange, sondern hat alles seine Zeit, kommt alles, aber jetzt nicht. Jetzt mache ich Connection.
Sehr beeindruckend. Auch der Gang um die Firma. Die Leute, die oben rausgucken, die wissen, ach, unser Chef.
Am Anfang haben die Leute mich gefragt, ey Chef, was machst du da? Da ist der Eingang und du gehst einmal rum.
Und auch noch so langsam.
Ja, genau, so langsam und bedächtig. Und die es interessiert, den erkläre ich es, ne? Den erzähle ich es gerne. Weil auch da gibt es ja Lektüre drüber. Ich weiß nicht, ob du das Buch vom Kreiszieher kennst, vom Nein. Propheten Honi.
Das kenne ich nicht.
Ja? Der hat zu einer Zeit gelebt, Dürre, Riesendürre. Und er hat gesagt, ich muss jetzt irgendwas tun, damit es regnet. Der hat sich auf die Erde gesetzt, hat einen Riesenkreis um sich gemalt und hat angefangen zu beten, Sturm zu beten. Hat gesagt, lieber Gott, du kannst machen, was du willst. Aus diesem Kreis gehe ich erst wieder raus, wenn du es regnen lässt. Fing ein bisschen sanft an. Hat Honi zu ihm gesagt, das meine ich nicht. Ich meine Regen, richtigen Regen, der die Erde befruchtet. Bisschen mehr. Und irgendwann hat es dann so geschüttet, dass der Honi aus seinem Kreis wieder raus konnte. Und dieses Bild des Kreisziehens habe ich für mich entdeckt und genau das tue ich dann. Ich setze mich nicht in den Kreis, aber ich ziehe einen Kreis.
Sehr cooler Chef.
Sehr cooler Chef. Unsere Company.
Daumen hoch. Das gibt 100 Likes, mindestens. 100 von 100, Alfons. Das bringt uns zur letzten Frage.
Gerne.
Bin ich auch gespannt. Wenn du in einem beliebigen Ort ein Plakat aufstellen können. Das ist die Plakatfrage, mit der enden wir ja immer hier. Was würde auf dem Plakat stehen?
Ganz ehrlich, ich bin ja nicht unvorbereitet auf die Frage, weil wenn man mal ein paar deiner Ausgaben geguckt hat, und das habe ich ja auch getan, dann ist die Plakatfrage ja dazu da, irgendwas so richtig auf den Punkt zu bringen. Ne?
Genau.
Keine riesen Storys, sondern irgendwas auf den Punkt zu bringen.
Genau.
Und das möchte ich ganz gerne tun. Und zwar möchte ich mich beziehen auf einen Satz, den Norman Vincent Peale mal gesagt hat, ein Amerikaner von vor vielen Jahren, der sagte, und du weißt ja, durfte ich ja so ein bisschen hier kundtun, Business, Erfolg interessiert mich, und der sagte, four things for success, work and pray, think and believe. Jetzt ist mein Englisch nicht so gut und vielleicht auch das von einigen deiner Zuseher nicht. Arbeite und bete, glaube, denke nach, überlege und glaube. Und das ist für mich ein ganz, ganz prägender Satz. Den versuche ich zu beherzigen. Und seitdem ich das tue, hat sich mein Leben positiv entwickelt. Hat sich meine Umgebung positiv entwickelt. Und wenn man diesen Satz nimmt, glaube ich, kannst du 100 andere Motivations- und Denke-Positiv-Bücher, die brauchst du gar nicht mehr lesen, weil da steht es drin. Aber weil das so prägnant und so kurz und so einfach ist, genauso schwierig ist es deswegen auch. Aber die Frage würde ich dir gerne damit mit diesen vier Punkten beantworten. Arbeiten, beten, nachdenken, glauben. Punkt. That's it.
Wer weiß, wenn... Also, wenn einer von euch eine Heldengeschichte hat, dann meldet euch, schreibt eine E-Mail und dann erzählt sie mir. Ich bin Geschichtensammler, ich freue mich drauf, solche Geschichten zu hören. Vielleicht kommt es auch dann in einen anderen Roman mal rein, der da nicht Freiheit für Peggy Brown heißt. Heldengeschichten, nicht immer mit gutem Ausgang, das haben wir die letzten Wochen auch erfahren. Dieses Mal war es anders und ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche neuer Film. Und neuer Gast, bis dahin, bleibt super fromm, macht's gut, tschüss.